Neu gelesen. Von und mit Timo Ben Schöfer. Barbarossa von Paul Heise. Zweiter Teil.
Nun habe sie keinen Wunsch mehr, als ihr Geliebter möge ihr verzeihen, dass sie ihn gegen seinen Willen verlassen. Sie büße es schwer genug. Er habe sie zu seinem Weib machen und mit in seine Heimat nehmen wollen. Stattdessen müsse sie nun ins Grab. Und wer wisse, ob die Jungfrau Maria Fürbitte für sie tun und ob sie aus den Qualen des Fegefeuers in das himmlische Paradies eingehen werde. Das war das Letzte, was von ihren Lippen kam. Dann sank ihr das Haupt zurück und sie war tot.
Der kleine Mann, als er so weit gekommen war, streckte sich in seinem Lehnstuhl aus und schloss die Augen mit einem tiefen Seufzer. So blieb er eine Weile liegen, dann sprang er auf, ging einige Male den dunklen Laden auf und ab und schien Mühe zu haben, sich wieder zu fassen. Endlich blieb er neben mir stehen, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Was ist das Menschenleben, amico mio? Ein elendes Ding, ein Gras, das heute auf dem Felde grünt und morgen ein welkes Heu, das die Bestie, der Tod, in ihren unsättlichen Rachen schiebt. Basta! Man weckt keine Toten wieder auf. Sie war ein Wunder Gottes gewesen, solange sie lebte. Sie tat Wunder noch, als ihr schöner, stiller Leib von keinem Blutstropfen mehr erwärmt wurde und ihre Seele weder Freude noch Schmerz mehr empfand. Da drinnen in der Kammer lag sie, und Tag und Nacht, bis sie begraben war, bin ich ihr nicht von der Seite gegangen. Wenn der Schlaf mich überkam, hielt ich noch einen Zipfel ihres Kleides in der Hand und meinte, ich sei begnadigt, dass ich wenigstens im Tode ihr näher sein durfte als irgendein anderer. Nur in der zweiten Mitternacht kam noch einer. Die Tür ging auf und der Capitano trat auf den Zehen herein, als ob er ihren Schlaf noch stören könnte. Wir wechselten kein einziges Wort, nur dass ich anfing, wie ein Kind zu weinen, als er so stumm, mit einem ganz erloschenen Blick an die Bahre trat. Dann setzte er sich zu ihr und sah ihr unverwandt ins Gesicht. Ich ging hinaus, ich konnte seine Nähe nicht ertragen, als wäre er selbst der Mörder gewesen. Als wir sie am anderen Tag begruben und der ganze Ort auf dem Kirchhof war, entstand plötzlich, da der Pfarrer eben den Sarg eingesegnet hatte, ein Gemurmel und eine Bewegung unter dem dichten Volk. Man sah den Kapitän, den niemand in der Stadt vermutete, durch das Volk hinschreiten mit einem Gesicht, das alle einschüchterte. Er stellte sich zunächst an die Grube und warf ein paar Hände voll Erde auf den Sarg. Dann kniete er nieder und alle waren schon wieder auf dem Heimweg, als er noch immer an dem frischen Hügel lag, als ob er die Erde wieder aufwühlen und sich selbst hineinbetten wollte. Ich musste ihn fast mit Gewalt wegführen in mein Haus, wo er einige Tage wie in einem Starrkrampf vor sich hin brütete, dass ich ihm kaum einen Tropfen Wein und einen Löffel Suppe aufnötigen konnte. Erst am vierten Tage schien er wieder zum Leben aufgewacht zu sein, war aber noch immer stumm und bat mich nur beim Abschied, da er wieder in mein Wägelchen stieg, ich möchte ihm den Gefallen tun, das Haus mit der Vigne für ihn zu kaufen, auf das er schon früher ein Auge gehabt hatte. In 8 Tagen wolle er wiederkommen, um dann für immer bei uns zu bleiben. Ich wagte nicht, ihm Einwendungen zu machen, obgleich mir bei der Sache nicht wohl war, teils wegen des Domenico, von dem man wusste, dass er in die Berge geflohen und mit Räubergesindel in Verkehr getreten war, teils, weil ich ihn trotz alledem noch immer lieb hatte und ihm etwas Besseres gönnte, als durch die Nähe dieses Grabes die Wunde immer im Bluten zu erhalten. Ich merkte aber wohl, dass er auf seinem Willen bestehen würde und wenn sich Himmel und Hölle dagegen auflehnten. Und so erbot ich mich zu jedem Dienst, den ich ihm leisten könne, schon um ihretwillen, die auch mir teuer gewesen war und der ich noch übers Grab hinaus meine guten Willen zu beweisen meinte, wenn ich ihrem Geliebten half.
Wirklich kam er nach einer Woche und bezog das Häuschen, das etwa eine Viertelstunde unterhalb der Stadt in einer ziemlich großen Vigne liegt, unweit der Kastanienschlucht. Ein schöner, einsamer Winkel, zumal für einen Menschen, der keine Furcht, gute Gewehre im Schrank und einen treuen Hund zu seiner Gesellschaft hatte. Das war aber nicht die einzige lebende Seele, die sich zu ihm gesellte. Die Schwester der Erminia, die Maddalena, bestand darauf, zu ihm zu ziehen, ihm zu kochen und zu waschen und das Haus zu hüten, wenn er auf seine Streifereien gehe. Ihm war nichts lieber als das, obwohl sonst jedermann sie scheute. Er wußte, daß ihre tote Schwester die Lieb und Treue, die sie selbst zu ihm getragen, auf das arme Ding vererbt hatte. Und so hauste das seltsame Paar da in der Einsamkeit zusammen und schien sonst der ganzen weiten Welt nichts nachzufragen. Ich besuchte ihn einige Tage nach seinem Einzug. Das Haus, das vor Zeiten einem römischen Nobile gehört hatte, war noch leidlich imstande. Die alten Möbel nur von Staub und Spinneweben überzogen, an denen auch die Maddalena nicht rührte. Sie war an Schlimmeres gewöhnt in der Trümmerhütte ihrer Mutter unter dem Dach von Feigenlaub. Nur in dem verwilderten Garten hatte sie etwas aufgeräumt und angefangen, ein paar Beete mit Gemüsen zu bepflanzen, und an allen Türen waren die Schlösser ausgebessert und neue Riegel angebracht. »Sie hat's nicht anders gelitten«, sagte der Kapitän. »Sie träumt beständig von einem Überfall.« »Träume sind nicht immer Schäume«, sagte ich. Aber er hörte nicht darauf. Er ging mir voran die Steintreppe hinauf und öffnete den mir wohlbekannten Salon, dessen Balkon auf den Garten ging. Dies einzige Gemach bewohnte er, hatte einen alten Divan sich zum Lager zubereitet und eigenhändig den gröbsten Unrat aus den Winkeln gekehrt. Nur die zahllosen Löcher in der Mauer konnte er nicht verstopfen, durch welche Feldmäuse und Eidechsen aus- und einliefen. Mein erster Blick fiel auf ein Gestell an der Wand, von dem seine schönen Gewehre mich anglänzten, und da ich ein Liebhaber von Waffen bin, musterte ich diese Meisterstücke nach der Reihe. »Dreht euch einmal um, Angelo«, sagte er. »Es ist noch etwas hier im Zimmer, was euch mehr interessieren wird.« Da war es das Bild der Erminia, lebensgroß bis zu den Knien herab und so sprechend ähnlich, dass es mir einen Schlag aufs Herz gab. Gleich in den ersten Tagen in Rom hatte ein trefflicher Maler, der sein Freund war, das Wunderwerk angefangen und es auch fertiggebracht, bis auf die letzte Hand und einiges an der Kleidung. Der Kopf aber, der mit einem unbeschreiblichen Blick voll stolzer Wonne über die Schultern sah, ordentlich strahlend vor Schönheit und Liebe, war ganz vollendet und, wie gesagt, man glaubte, das herrliche Geschöpf atmen zu sehen. Ich konnte kein Wort sprechen, aber wohl eine halbe Stunde stand ich unverwandt davor und musste immer wieder die Tränen abwischen, die mir das Bild verdunkeln wollten. Jetzt erst sagte er mir, dass er genau an dem Tage, wo sie ihn verlassen, einen Brief von seinem alten Onkel erhalten, dem einzigen überlebenden Verwandten, an dessen Zustimmung zu seiner Heirat ihm gelegen gewesen sei. Dann wollte er etwas von den glücklichen Wochen in Rom erzählen, aber plötzlich schien ihm die Stimme zu versagen. Er brach ab und ging in ein Nebenzimmer. Ich wagte ihm nicht zu folgen. Als er aber immer nicht wiederkam, merkte ich, dass er mich heute nicht brauchen könne und schlich sach die Treppe wieder hinab, nur von dem großen Hunde begleitet, der mich auch so eigen ansah, als wisse er genau Bescheid um den Kummer seines Herrn. Ich wollte nun abwarten, bis er selbst mich aufsuchen würde, aber ich konnte lange warten. Nur die Maddalena sah ich zuweilen auf dem Markt oder in einen Kramladen gehen, und ein paar Mal redete ich sie an, fragte nach Signor Gustavo und hörte immer, es gehe ihm gut, und wenn er nicht jage, so lese er in Büchern und lasse niemanden vor, selbst nicht den Herrn Pfarrer, der es für seine Pflicht gehalten hatte, den Trauernden aufzusuchen. In der Stadt, wo man erst sehr aufgebracht gegen ihn gewesen war, sprang mit der Zeit der Wind zu seinen Gunsten um. Man erinnerte sich an die lustigen Trinkabende beim Barry, an seine höfliche und leutselige Art, und zumal die Weiber, die erst am ärgsten über ihn gelästert hatten, wurden ihm ganz zugetan um seine einsame Trauer. Manch eine, glaube ich, hätte sich nicht lange bitten lassen, ihm in der öden Villa Gesellschaft zu leisten, wenn er nur einen Finger nach ihr ausgestreckt hätte. Aber mehrere Monate vergingen, und es blieb alles beim Alten. Nun war es in einer Nacht gegen Ende August. Ich hatte einen heißen Kopf, da ich mehr Wein als gewöhnlich getrunken hatte, und die Zanzaren waren unverschämter als je, so dass ich mich eben im Bett aufrichtete und mich besann, ob ich nicht Licht machen und einige Verse schreiben sollte. Da hörte ich plötzlich durch die Stille der Nacht ein paar Schüsse fallen und gleich darauf wieder. Und nach der Richtung, von der sie kamen, musste es um die Villa des Kapitäns herum sein. »Corpa della Madonna«, dachte ich, »was fällt ihm ein? Jagt er auf Schuhhus oder Fledermäuse?« und horchte schärfer hin. Das klang aber gar nicht wie die englischen Jagdflinken des Signor Gustavo, auch so rasch und unregelmäßig durcheinander, wie kein einzelner Mann schießt. Und auf einmal sprang ich entsetzt aus dem Bette, denn nun zweifelte ich nicht mehr, was ich lange im Stillen gefürchtet, war eingetroffen. Sie hatten den einsamen Mann überfallen, der Rotbart und seine Räubergesellen, und jetzt wurde drunten in der Vigne gekämpft auf Leben und Tod. Ich fuhr in die Kleider, riss ein paar alte Pistolen von der Wand, weckte meinen Burschen und hieß ihn durch die Gassen laufen und aus vollem Halse »Hilfe« und »Mörder« schreien. Ich selbst pochte ein paar Nachbarn heraus, beherzte Leute, die sogleich bereit waren, mir zu folgen. Als wir vor die Stadt hinunterkamen, waren wir ein Häuflein von 10 oder 12, jeder mit Büchse oder Pistolen, und richtig, die Schüsse kamen von der Vigne her, und wir, da der Mond zum Glück uns die Laterne vortrug, in vollem Trabe über Hecken und Gärten dem Hause zu, an dessen Fenster wir die Schüsse blitzen sahen. Das beruhigte mich ein wenig. So hatte er sich in seine Burg zurückgezogen, und das Gesindel musste sich begnügen, aufs Geratewohl ihm ins Zimmer zu schießen. Eben wollte ich den anderen meinen Feldzugsplan auseinandersetzen, wie wir uns nämlich in 4 kleine Trupps von verschiedenen Seiten dem Feind in den Rücken schleichen sollten, da musste ein ausgestellter Posten unser Heranrücken bemerkt haben. Ein heller Pfiff ertönte. Im nämlichen Augenblick wurde der Kampf abgebrochen, und wir sahen hier und da über die lichten Stellen zwischen Fels und Wald die Bande sich zerstreuen. Einige so lahm, dass wir sie wohl eingeholt hätten, wenn es uns, außer der Befreiung des Kapitäns, darum zu tun gewesen wäre, unseren Mitbürger, den Roten, zu fangen. Wir dachten aber dem Vater das Herzeleid zu sparen und dankten nur Gott, dass wir noch zur rechten Zeit gekommen waren. Denn schon von fern auf unsere lauten Zurufe sahen wir Signor Gustavo im hellen Mondlicht auf den Balkon treten und mit einem weißen Tuch uns zuwinken. Als wir das Tuch nachher bei Licht besahen, war es freilich nicht mehr ganz weiß, sondern hatte große Blutflecken von einer Streifwunde an der Schläfe. Es war aber nichts Gefährliches und hinderte den Kapitän nicht, bis an den hellen Morgen mit mir aufzusitzen, als die anderen schon wieder in ihre Häuser zurückgegangen waren. Nur die Maddalena, leidenschaftlich wie sie war und vernarrt in den Mann trotz ihrer Schwester, konnte sich nicht zufrieden geben und schleppte immer neue Wundkräuter herbei, die er auflegen musste, um sie nicht wild zu machen. Das gute Geschöpf, das einen Schlaf hatte wie eine Katze, war noch vor dem Herrn auf die schleichenden Fußtritte aufmerksam geworden, die ums Haus tappten, und war aufgefahren, den Herrn zu wecken. Den ersten, der eine Leiter an den Balkon legte, hatte sie mit einem Büchsenkolben dergestalt auf den Kopf getroffen, dass er rücklings niederstürzte und die Leiter im Fallen nachriss. Dann war sie flink bei der Hand gewesen, eine Büchse nach der anderen zu laben, hatte auch wohl zwischendurch selbst einmal aus dem Fenster gefeuert und verschwor sich heilig, dem Roten selbst, dem Mordgesellen, eine Kugel durch das Wams geschossen zu haben, dass er heftig aufgezuckt, dann aber doch wieder das Gewehr angelegt habe. Im Zimmer sah es übel aus. Keine Scheibe war ganz geblieben, der Kalk in großen Schollen von der Decke gestürzt, auch das Bild der Erminia zum Glück nur im Kleide und am Rahmen, von 2 Kugeln durchlöchert. Als der Tag graute, schlief der Capitano und auch der Hund einige Stunden. Die Maddalena war nicht dazu zu bewegen, obwohl fürs Erste das Mordgesindel eingeschüchtert war. Ich blieb den Tag über in der Villa und lag meinem Freunde beständig an, die Gegend zu verlassen. Alle einsichtigen Leute aus der Stadt, die zahlreich herauskamen, das Schlachtfeld zu besichtigen, waren derselben Ansicht. Er weigerte sich hartnäckig. Erst als am 2. Tage der Polizeipräfekt aus Rom ankam, um den Schein zu wahren und anstandshalber ein Protokoll aufzunehmen, ließ er sich von seinem tollkühnen Vorhaben abbringen. »Ich rate euch aufs Dringendste«, sagte der Herr, damals ein Monsignore N., »sobald als möglich das Gebirge, am liebsten das ganze Land, zu meiden. Ein Bursch, der die Anschläge der Räuber belauscht haben will, wenn er nicht gar selbst unter ihnen war, hat ausgesagt, mehr als eine Kugel wäre auf euch gegossen. Ihr Rosso hat es auf die Hostie geschworen, dass er mit euch abrechnen wolle. Ich selbst, wenn ich hier bliebe, könnte euch nur so lange schützen, als ihr unmittelbar an meiner Seite ginget. Aber wenn ihr eure einsamen Streifzüge durch die Schluchten wieder vornehmen wolltet, könntet ihr aus jedem Busch die Kugel erwarten, die euch in eine andere Welt spediert. Da entschloss er sich endlich abzureisen, und zwar noch denselben Tag, im Wagen des Polizeipräfekten. Als ich ihm die Hand zum Abschied drückte, »Nun«, sagte ich, »Sor Gustavo, es wird wohl das letzte Mal sein, dass wir zwei uns auf Erden begegnen.« »Wer weiß«, sagte er, »ich bin doch einmal ein halber Landsmann von euch geworden und sonst nirgends zu Haus.« Dann gab er mir noch Aufträge, wie es mit der Maddalena werden sollte. Das Mädchen wollte die Villa nicht verlassen, und der Kapitän dachte auch nicht daran, sie zu verkaufen. Wenn er nicht wiederkäme, über so und so viele Jahre, so sollte sie Haus und Garten als ihr Eigentum behalten und bis dahin alle Einkünfte genießen. Dem Pfarrer hatte er zum Dank für die Hilfe, die man ihm bei dem Überfall geleistet, eine ansehnliche Summe für die Armen eingehändigt. Mir gab er zum Andenken ein kleines Bild des Lord Byron, das er bisher immer mit sich geführt hatte. Das Bild der Erminia hatte er aufgerollt und in einen blechernen Zylinder getan. Das und seine Gewehre war alles, was er mitnahm. So trennten wir uns, ich glaubte auf Nimmerwiedersehen. Die Maddalena, die durchaus mit wollte und sich wie eine wilde Katze an den Wagenschlag hing, mussten wir mit Gewalt losreißen und im Hause einsperren, bis der Wagen weit genug voraus war. Gleichwohl verschwand sie dieselbe Nacht, da man sie nicht mehr bewachte, und soll ein paar Tage wie eine Unsinnige die Straßen Roms auf und abgelaufen sein, ihren Herrn suchend. Endlich kam sie doch wieder zurück und hockte nun ganz allein in der Villa, ließ aber alles verfallen. Die Trauben an den Reben und die Früchte am Baum lieber verfaulen, als dass sie sich die Mühe gegeben hätte, sie abzunehmen und zu Markte zu tragen. Sie war von jeher träge gewesen wie eine Kröte, der sie ja auch an Gestalt gleichsah, und nur wenn es den Kapitän galt, konnte sie arbeiten und sich rühren für drei. Von dem aber hörten wir nichts mehr, desto mehr von seinem Todfeinde, dem Barbarossa. Seit jener Nacht war er samt den Seinigen in der Nachbarschaft geblieben. Es schien, er hatte einen Hass geworfen auf seine eigenen Mitbürger, weil sie dem Fremden zu Hilfe gekommen waren. Ohne die Kompanie päpstlicher Gendarmen, die uns als eine stehende Besatzung aus Rom geschickt wurden, hätte er, glaube ich, seine eigene Vaterstadt überfallen und eine blutige Rache genommen. Aber auch so getraute sich keiner, der damals dabei gewesen war, nur einen Büchsenschuss weit von den letzten Häusern sich zu entfernen, ohne seine Waffen mitzunehmen. Und wer durchs Gebirge musste, bat sich ein paar Gendarmen zur Bedeckung aus. Das waren schlimme Zeiten, amico mio, und mir selbst verging das Dichten, denn ich wusste, dass es auf mich besonders gemünzt war. Ein paar Mal wurden auch Streifjagden im Großen auf die Banditen abgehalten. Es kam aber nicht viel dabei heraus. Sie hatten ihre Kundschafter überall, kannten das Gebirg mit allen Klippen und Schluchten so genau wie der Teufel seine Hölle und wurden höchstens auf eine Zeit lang tiefer in die Sabina hinein versprengt. Nur als im Laufe des Winters der alte Serone, der Vater des Domenico, starb, aus Kummer über seinen Sohn, hatten wir eine Weile Ruhe. Dem Rotbart, der es natürlich erfahren hatte, mochte es denn doch zu Herzen gegangen sein, da er, wie gesagt, keinen schlechten Charakter hatte, nur durch die unglückselige Liebe verstockt und verwildert war. Es schien ordentlich, als wolle er sein Trauerjahr in der Stille abhalten, und während der ganzen Zeit bis in den Hochsommer hinein hörte man in unserer Nachbarschaft nichts mehr von der Bande. Ob sie mehr im Süden wirtschaftete oder womit sie sich sonst während der Ferien ernährte, mag Gott wissen. Wenn wir aber gedacht hatten, wir seien sie überhaupt los, hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Plötzlich fing es wieder an, in nächster Nähe zu spuken. Mein Nachbar, den Pizzicarolo, der damals mit zum Entsatz der Villa marschiert war, kriegten die Schurken zu fassen, da er eben auf seinem Esel hinüberritt nach Nervi, schleppten ihn in ihre Löcher und gaben ihn erst gegen ein stattliches Lösegeld wieder frei. Und so noch andere, die sich schlecht vorsahen. Das konnte denn nicht so fortgehen. Die Gendarmen bekamen Verstärkung, die Razzia in den Bergen begann von Neuem, aber nicht mit besserem Erfolg. Zumal der Barbarossa selbst schien überall und nirgends zu sein. Ein wahrer Dämon von einem Menschen, furchtbar wie ein Basilisk und glatt wie ein Aal. Und die Mütter weit und breit stillten ihre schreienden Kinder damit, dass sie sagten, »Zito, der Barbarossa kommt!« Daneben erzählte man wieder Sachen von ihm, die für ihn einnahmen, wie er sich gegen Arme und Wehrlose benommen, recht wie ein fahrender Ritter aus den Legenden, der nur die üble Gerechtigkeit in der Welt zu verbessern trachtete, sonst aber ein recht charmanter Herr war und auch nur raubte, wenn er nicht anders konnte, um seine Leibesnotdurft zu stillen. Wie gesagt, es war schade um ihn. Und wenn er nicht so viel auf dem Kerbholz gehabt hätte, dass die Justiz unmöglich ein Auge zudrücken konnte, so hätte ihn eine Amnestie vielleicht noch zu einem ganz wackeren und ruhigen Bürger machen können. Unter solchen Umständen lebten wir recht kümmerlich unsere Tage hin, nicht viel besser daran als Schiffbrüchige auf einem Wrack, die ringsum die Planken die Haifische sich tummeln sehen. Seit der Kapitän uns verlassen, mochten etwa 13 Monate vergangen sein und niemand sprach mehr von ihm. Am wenigsten Gutes, da jeder fürchtete, es möchte es einer hören, der es dem Barbarossa wieder sagte. Nun denkt euch meinen Schrecken, als eines Nachmittags, ich hatte gerade ein Fässchen Rizinusöl abgezogen und dachte an nichts Arges, er selbst, der Signor Gustavo, ganz als wenn nichts vorgefallen wäre, in mein Zimmer trat. »Corpo della Madonna«, rief ich, »welcher Wind hat euch hergeblasen? Seid ihr so lebenssatt, dass ihr durchaus eure Villa zu eurem Mausoleum machen wollt?« Da erzählte er mir, dass er es in Ost und Westen nicht habe aushalten können. Der Wein habe ihm nirgends geschmeckt, die Weiber ihn überall gelangweilt, und seit er auf Menschen geschossen, habe ihn auch die Jagd auf gemeines Wild, und wenn es Löwen und Hyänen gewesen wären, angeekelt. Immer sei es ihm nachgegangen, dass er hier doch eigentlich als ein erbärmlicher Feigling das Feld geräumt habe, anstatt abzuwarten, dass sein Gegner sich mit ihm messen würde. Und als er vor kurzem in einem deutschen Bade eine Zeitung gesehen, darin gestanden, in den Sabiner Bergen sei das Räuberunwesen von Neuem entbrannt und päpstliche Karabinieri machten schon monatelang Jagd auf das Gesindel, das aber unausrottbar scheine, wie die Pilze nach dem Regen, da habe es ihn unter der friedlichen, eleganten Welt nicht länger geduldet. Er habe Extrapost genommen und sei Tag und Nacht, ohne irgendwo Halt zu machen, über die Alpen gereist bis hierher. Hier sei er nun und hause wieder unten in der Vigne, und die Maddalena sei schier toll geworden vor Freude, und ihn bedünke es auch, als ob ihm hier wohler sei, als ihm über Jahr und Tag gewesen. »Was er denn hier beginnen wolle?« fragte ich, starr vor Staunen und Schrecken. »Hm«, versetzte er, »an Beschäftigung wird mir's nicht fehlen. Ich werde mich den Gendarmerie-Patrouillen anschließen, die Tag und Nacht die Berge begehen und so als Volontär und Dilettant meinen Mann stehen. Wenn ich's recht bedenke, habe ich euch doch diese Sekatur allein über den Hals gezogen. Es ist nicht mehr als billig, dass ich euch auch wieder davon helfe. Guten Tag, Angelo. Besucht mich einmal in meinem Mausoleum.« Damit verließ er mich. Er war so seltsam unruhig, ganz gegen seine frühere Gewohnheit, dass er an keinem Ort lange verweilen konnte. Wie mir bei dem ganzen Handel zumute war, könnt ihr euch vorstellen. Indessen, den Poltron zu machen, war nie meine Sache gewesen, und auf der Liste stand ich ja ohnehin oben an, von wegen meiner alten Kameradschaft mit dem Signor Gustavo. Also besuchte ich ihn kecklich nächster Tage in seiner Villa und fand dort alles, als wäre er nie weg gewesen. Die Maddalena, die wieder herumkroch und mit ihren langen Armen jetzt die Trauben von den Stöcken brach, den Hund, der freilich alt geworden war und blind auf einem Auge, oben im Salon noch immer die Kugelspuren, nur die Löcher in Erminias Bild waren sorgfältig ausgebessert. Der Kapitän ging rauchend und lesend auf und ab. Als ich eintrat, legte er das Buch, richtig, wieder Verse von seinem englischen Poeten, beiseite und schüttelte mir herzlich die Hand. Er hatte die ganze Nacht zwischen Gebüsch und Fels gelegen und auf sein Wild gelauert. Dann erst am Morgen ein wenig geschlafen, Nun gehe es um Mitternacht wieder hinaus mit drei prächtigen Burschen, die der Uniform seiner Heiligkeit alle Ehre machten. Wenn ich wolle, könnte ich mitkommen. Ich bedankte mich für diesmal und hielt mich überhaupt nicht lange auf, da mir seine Manier, halb ingrimmig und halb, wie wenn sich's nur um ein Kartenspiel handelte, unheimlich war. Unterwegs machte ich mit mir selbst eine Art Wette. Wenn das noch 7 Tage dauerte, ohne dass es ein böses Ende nehme, wollte ich meine Sonette an die Erminia auf meine Kosten drucken lassen. Wo nicht, sollten sie ewig Manuskript bleiben. Ein Ende nahm's freilich, aber ob man es ein gutes nennen kann, weiß Gott. Und so bin ich bis heutigen Tags im Ungewissen darüber, ob ich die Wette gewonnen oder verloren habe. Er hat mir hernach alles selbst erzählt, genau wie sich's zugetragen, so dass ihr es von mir so gut hören könnt wie aus seinem eigenen Munde. Zunächst, sagte er, habe er sich gewundert, dass der Barbarossa sich ihm nicht stellte. Da doch seine Rückkehr nichts anderes war als eine deutliche und offene Herausforderung. Ein paar Mal auf seinen Streifzügen mit den Gendarmen stieß er auf verdächtige Gesichter, die aber nicht standhielten, sondern wie Frösche, wenn der Storch sich blicken lässt, gleich wieder untertauchten. Er dachte, es sei darauf abgesehen, ihn tiefer in die Berge zu locken und dann umso sicherer zu überfallen. Daher war er froh, als eine größere Expedition in die Sabina hinüber verabredet wurde, auf die übernächste Nacht. Denn sie wollten vorher noch einmal gründlich ausschlafen, um dann desto frischer zu sein. Der Kapitän aber konnte nicht so lange ruhig bleiben, und da er diesmal keine Begleiter bekam, denn auch seine gewöhnliche Eskorte wollte lieber schlafen als einen unnützen Spaziergang machen, so lud er seine beste Doppelbüchse, rief seinem Hund, der auch ungern mitzulaufen schien, und verließ so gegen Mondaufgang seine Vigne. So tollkühn er war, so hütete er sich doch, sich überflüssig bloßzustellen. Er trug ein dunkles Tuch, Wams und Hosen von gleicher Farbe, die er in die hohen Stiefel steckte, dazu einen grauen Hut, so einen, wisst ihr, den man Comacipare nennt. Und in diesem Aufzuge war er, solange er im Schatten der Eichen und Kastanien blieb, auch bei hellem Tage kaum von einem Baumstrunk zu unterscheiden. Nun war die Nacht still und schön, und er sagte, es sei ihm nie so wohl in der schaurigen Wildnis gewesen, und er habe das Bild der Erminia nie in so deutlichen Zügen, als wenn sie dicht vor ihm stände, zu seiner Gesellschaft gehabt. Der Hund sei, ohne laut zu geben, müde neben ihm hingeschlichen, und so in seine Träumerei versunken, habe er sich auch gar keine Hoffnung gemacht, hier und heute noch auf einen Feind zu treffen. Es sei ihm nur um die Emotion zu tun gewesen und die herrliche Kühle der Nacht. Über eine Stunde mochten sie so gegangen, geklettert und geschlichen sein. Da blieb der Hund plötzlich stehen und gab einen murrenden Ton von sich. Sofort hatte der Kapitän die Hand am Gewehr. Aber ehe er noch begriff, um was sich's handelte, knallten dicht neben ihm ein paar Schüsse, und er fühlte, dass eine Kugel ihm die Wade gestreift hatte. In dem sah er auch einen Burschen hinter einer großen Steineiche hervortreten und eine Pistole abermals auf ihn anlegen. Er aber, nicht faul, kam ihm zuvor und zielte so sicher, dass er dem Burschen die Pistole mitsamt ein paar Fingern aus der Hand schoss. Worauf der Mordgeselle die Flucht nahm und so behende die steilen Pfade hinanlief, dass weder der Hund, der nicht mehr der flinkste war, noch selbst die zweite Kugel aus dem englischen Rohr ihn erreichte. Dem Kapitän war für diesmal sein Nachtspaziergang verleidet. Die Streifwunde am Bein blutete doch so stark, dass der Notverband mit Taschentuch und Halsbinde nicht viel fruchtete. Er beschloss also, nachdem er beide Läufe wieder geladen hatte, den Rückweg anzutreten, verirrte sich aber, da der Mondschein ihn neckte, weit ab vom nächsten Wege und war endlich, als er nach mehrstündigem Wandern das Dach seiner Villa fern über die Reben vorglänzen sah, vom Blutverlust und Irregehen so erschöpft, dass er geradezu auf die Steine hinsank und eine Weile ruhen musste, bis er sich zu den letzten 100 Schritten aufraffen konnte. Wer aber nicht wieder aufstand, war der Hund. Die zweite Kugel hatte ihn getroffen, aber tödlicher als seinen Herrn. Und nun hatte er sich neben demselben fortgeschleppt, ohne ein Klagelaut, war aber jetzt mit seinen Kräften am Ende und stöhnte seine teure Seele aus. »Es habe ihn kalt überlaufen«, sagte der Kapitän, als er den alten Freund noch einmal matt mit dem Schweife wedeln und dann alle Viere von sich strecken sah. Er selbst konnte sich kaum noch aufrecht halten, gleichwohl brachte er es nicht übers Herz, seinen toten Kameraden da am Wege liegen zu lassen, wo die Geier ihn bis morgen früh ausgewittert hätten. Er wollte ihm sein ehrlich verdientes Grab in der Vigne geben und lud ihn also auf, mit dem Büchsenschaft die Last unterstützend, die ihm sauer genug wurde in seinem halb ohnmächtigen Zustand. So kam er mit wankenden Schritten nach der Vigne, fand das eiserne Gitter wie gewöhnlich von innen verriegelt und öffnete es mit einem Kunstgriff, der nur ihm und der Maddalena bekannt war. Doch wunderte er sich, dass das Geräusch seiner Schritte das wachsame Geschöpf nicht ermunterte, dachte, sie habe vielleicht von dem starken Wein getrunken, den er sich kürzlich aus der Stadt hatte kommen lassen, und sah sich unten, als er an ihrer Kammer vorbei musste, nicht weiter nach ihr um. Den Hund legte er in der Küche nieder und deckte ihn vorläufig mit einer alten Strohmatte zu, dann schwankte er die Stufen hinauf, die ins obere Geschoss führten. Er meinte, es nicht mehr erleben zu können, bis er sich auf sein Lager strecken und den Verband an der brennenden Wunde erneuern konnte. Als er aber die Tür zum Salon aufmachte, blieb er regungslos an der Schwelle stehen. So versteinerte ihn, was er sah. Der Mond schien taghell zum Balkon und den beiden Fenstern herein und blitzte auf den Gewehrläufen in der Ecke. Mitten im Zimmer aber, den Rücken gegen den Mond gekehrt und starr wie eine Bildsäule, mit gekreuzten Armen das Bild der Erminia betrachtend, stand Domenico Cerone, der Rote. Er verdiente den Spitznamen freilich nicht mehr. Den Bart hatte er abgeschnitten, das verwilderte Haar schien aschfarben gegen den alten gelben Strohhut, der ihm das Gesicht verschattete, so daß der andere nur das Weiße im Auge schimmern sah. Er aber hatte ihn auf den ersten Blick erkannt. Sie maßen sich einen Augenblick, die beiden Todfeinde, der Domenico, ohne seine Stellung zu verändern, der Kapitän, indem er sich auf sein Gewehr stützte und die letzte Kraft aufbot, um trotz seiner Wunde als ein Mann zu erscheinen. »Kommt ihr endlich?« sagte der Rote, und seine Stimme zitterte. »Ich habe euch hier erwartet, da ich euch nicht zu Hause traf. Ihr wisst, ich habe geschworen, dass ich mit euch abrechnen wollte. Nun seht, da war's hohe Zeit. Ihr wollt morgen Nacht ein großes Kesseltreiben auf mich und meine Leute anstellen. Bravi, nur zu!« Aber was wir zwei miteinander haben, das, dachte ich, machen wir besser unter vier Augen ab. »Lasst eure Büchse nur in Ruhe«, sagt er, da der andere eine Bewegung machte, als wolle er sich in Verteidigungszustand setzen. »Wenn es mir darauf ankäme, so hättet ihr jetzt schon 10-mal euren letzten Atemzug getan. Meint ihr, ich hätte euch nicht kommen hören, schon draußen, als ihr das Gitter aufmachtet? Und wenn ich nur euer Blut gewollt hätte, ich hätte euch nicht da zum Fenster hinaus das Lebenslicht ausblasen können? Ich gesteh's euch, ich war auch einen Augenblick drauf und dran. Aber ich konnte dann wieder nicht. Die da litt es nicht.« Und er deutete mit einer hastigen Gebärde auf das Bild. »Wenn ihr noch das Herz habt, das Leben zu lieben, könnt ihr euch bei der da bedanken.« »Domenico«, sagte der Kapitän, »macht ein Ende. Ihr seid hier in meinem Hause, und ich kann nicht dulden, dass ihr den Herrn darin spielt und tut, als ob ich von euren Gnaden zu leben hätte. Ich will kein Geschenk von dem, der mir das Teuerste, was ich hatte, tückisch entrissen hat. Ihr hattet kein Recht auf das Mädchen, keins. Und das hat sie mir selbst beteuert. Wenn ihr sie dennoch ermordet habt und nun mir nach dem Leben trachtet, so seid ihr ein rasendes Tier, und wer euch unschädlich macht, tut ein gutes Werk. Es ist noch Gnade von mir, dass ich nicht meinen Vorteil wahrnehme und gleich jetzt, ehe ihr eure Büchse vom Boden aufgebt, über den Haufen schieße. Aber ich habe Mitleid mit euch. Ich kann es begreifen, dass man um das Mädchen den Verstand verliert und ihn auch nach ihrem Tode nicht wiederfindet. Darum biete ich euch einen ehrlichen Kampf an. Nehmt eure Waffe, sag ich. Wenn ich drei gezählt habe, ist einer von uns oder beide nicht mehr am Leben.« Der Rote veränderte keine Miene. »Tut, was ihr wollt«, sagte er. »Ich schieße nicht auf euch. Wenn ich euch tötete, könnte mir damit geholfen werden? Ich bin ein elender Mensch. Ich habe das schönste Weib der Welt gemordet wie ein rasendes Tier. Ihr habt ganz recht, mich so zu nennen. Ich dachte, mir würde besser werden, wenn ich auch euch aus der Welt schaffe. Ich war ein Narr. Wenn ihr sie drüben wiederfindet, würde mir die Wut und Eifersucht, dass ich euch nun erst recht nicht trennen könnte, das Herz abfressen, das ich als ein ewig Verlorener in die Verdammnis führe. Nein, macht immerhin ein Ende, wie ihr sagt. Da, ich stehe ganz still. Das Gewehr«, und er stieß es mit dem Fuß von sich, »will ich nicht anrühren. Schießt, Kapitän! Und ich will euch mit meinem letzten Hauch verzeihen, was ihr mir getan habt, denn bei Gottes Blut, das Leben, das ich führe, war ein Fegefeuer, eine Hölle wird es sein, seit ich die da wiedergesehen und den, den sie geliebt hat.« Indem er das sagte, schien ihn die Kraft zu verlassen. Er stürzte in die Knie vor dem Bilde und drückte das Gesicht in die beiden Hände. Sein ganzer Leib zuckte wie in Krämpfen. Endlich brach sich der Krampf. Er schluchzte laut auf und wimmerte und wand sich dazwischen wie ein todwunder Mensch, und dann versuchte er wieder aufzustehen und stöhnte: mein Gott, sie ist tot. Herr, sei ihrem Mörder gnädig!« Und dann fiel er wieder wie ohnmächtig hin und drückte seinen seufzenden Mund gegen die kalten Fliesen des Fußbodens und schien ganz vergessen zu haben, dass noch jemand bei ihm stand und alles mit ansah. Und das Bild dabei, immer an der hellen Wand, das ganz still und majestätisch und so blühend von Glück und Jugend auf den armen Sünder herabsah. »Domenico«, sagte endlich der Kapitän, der sacht herangetreten war und sich zu ihm niederbückend eine Hand ihm auf die Schulter legte. »Domenico, steht auf und fasst euch. Wir beide wecken sie nicht wieder auf und müssen sehen, wie wir das bisschen Leben zu Ende schleppen. Wenn ihr Rat von mir annehmen wollt, so verlasst die Gegend und geht übers Meer. In Afrika ist Krieg, die Franzosen können tapfere Leute brauchen. Eure Tat, ich vergebe sie euch. Und ein anderer, der auf einer anderen Waage wägt, wird euer Herz kennen und wissen, wie schwer ihr büßt. Wenn ich euch helfen kann mit irgendwas, dass ihr von hier fortkommt und alles hinter euch werft, sagt es. Ihr sollt einen Bruder an mir finden.« Der andere hatte sich aufgerichtet und stand jetzt, ohne das Bild anzublicken, mit einem hoffnungslosen Gesicht in die Nacht starrend. Bei den letzten Worten seines Gegners schüttelte er heftig den Kopf. »Es ist vorbei«, sagte er. »Mit euch bin ich quitt. Das Übrige ist meine Sache. Wir zwei werden uns nie wieder begegnen, das gelob ich euch bei ihrem Schatten. Aber verlasst dieses Haus, in dem ich euch nicht mehr schützen kann. Den anderen ist es, um euer Geld zu tun und um eure Waffen, nach denen sie lüstern sind. Wenn sie erfahren, dass ich euch in ihre Gewalt hätte liefern können und es nicht getan habe, werden sie mir es nie verzeihen. Und einige sind darunter, die noch ein Andenken an euch in ihrem Leibe tragen, von dem Scharmützel in jener Nacht. Hütet euch. Und damit gute Nacht. Ich bin zu Ende.« Er bückte sich, nahm sein Gewehr vom Boden auf, warf noch einen letzten Blick auf das Bild, das im Mondlicht in seiner ruhigen Schönheit strahlte, und glitt aus dem Zimmer. Der Kapitän hörte ihn die Treppe hinabgehen, langsam, ohne eine Stufe zu überspringen, und dann draußen das eiserne Gitter öffnen und wieder ins Schloss werfen. Dann war die Nacht ringsum totenstill. Er brauchte einige Zeit, ehe er sich besinnen konnte. Es sei ihm gewesen, sagte er, als sei er von einem Turm heruntergestürzt und mit heilen Gliedern unten angekommen, aber vom Schwindel wie gelähmt. Endlich, nachdem er eine Weile halb in Ohnmacht auf seinem Lager gesessen, erinnerte ihn die Blutspur auf dem hellen Estrich an seine Wunde. Er raffte sich auf, um die Maddalena zu rufen, dass sie ihm Wasser bringen und bei dem Verbande helfen sollte, aber niemand antwortete ihm, so viel er rief. Endlich hinkte er die Stufen hinab und trat in ihre Kammer. Da sah er im Winkel in einen Klumpen geballt das arme Geschöpf liegen, gebunden an Händen und Füßen und einen Knebel im Munde. Als er sie losgebunden hatte, fiel sie ihm wie halbtot zu Füßen, kam erst wieder zu sich, da er sie mit Wasser besprengt und ihr ein wenig Wein eingeflößt hatte, und fing an, unter Lachen und Weinen ihm die Hände und den Rock zu küssen. Ein vernünftiges Wort aber war nicht aus ihr herauszubringen. Der Schrecken, als der Rote sie überfiel, und dann die Angst, wie sie ihren Herrn heimkommen und die Treppe hinaufsteigen hörte, wo sein Feind ihn erwartete, hatte ihre armen fünf Sinne zerrüttet. Und die Jahre, die sie hernach noch lebte, sind an ihr vorübergegangen, ohne dass sie mehr empfunden hätte als den Wechsel von Kälte und Wärme, Hunger und Sättigung. Ich habe dann den Kapitän noch eine Woche bei mir verpflegt, bis die Wunde notdürftig geheilt war. Die Treibjagd auf die Bande fand natürlich ohne ihn statt, aber es ward nichts anderes erreicht, als dass wir für ein paar Jahre Ruhe hatten. Gefangen wurde nur ein kleiner Knabe, der seinen Vater unter den Räubern hatte und ein paar Mal mitgelaufen war. Es war nichts mit ihm anzufangen, und man ließ ihn wieder gehen. Eins aber hatte er doch zu erzählen gewusst. Am Morgen nach jener Nacht, wo der Rote mit seinem Feinde abgerechnet, war ein Zank entbrannt, und die anderen hatten den Domenico, einen Verräter, gescholten. Darüber wurden endlich die Messer blank, und ehe die Kaltblütigeren den Handel schlichten konnten, lag der Rote entseelt auf dem nackten Felsgrund, das Messer in der Brust, fast an der nämlichen Stelle, wo er das Mädchen getroffen hatte. Signor Gustavo aber ist nach Neapel abgereist und von da zu Schiff gegangen nach Griechenland. Ich habe späterhin einmal von einem Maler gehört, dass er dort beim Schwimmen im hohen Meer ertrunken sei. Möglich, dass die Wunde am Bein schlecht geheilt und eine Schwäche zurückgeblieben war, da er doch sonst, wie er mir sagte, im Schwimmen es mit dem großen Lord aufgenommen hatte. Wo aber das Bild der Erminia geblieben ist, das jener Maler gesehen zu haben sich wohl erinnerte, wusste er mir nicht zu sagen. Ich gebe gern mein halbes Vermögen darum, wenn es noch einmal in meine Hände käme. Seht, mein Freund, das ist die Geschichte vom Barbarossa und der Erminia. Paul Heise.